Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von der Reihe Cannabis im Rechtsstaat, hätte ich fast schon gesagt, aber unsere Reihe heißt Voll unser Rechtsstaat. Cannabis ist mehrfach Thema auch in dieser Reihe gewesen. Es gibt dort Neues, über das wir in dieser Folge sprechen wollen. Und mit welchem besseren Gesprächspartner könnte ich hier haben als Professor Kai Ambos aus Göttingen. Grüße Sie nach Göttingen, Herr Ambos.
Guten Tag, Herr Herig.
Herr Ambos, Sie sind Strafrechtler, schwerpunktmäßig, aber auch Völkerrechtler, schon lange an der Universität Göttingen und schon lange vertraut mit dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich mit dem Thema des Drogenstrafrechts, der völkerrechtlichen Grundlagen, die es dort gibt. Sie haben schon 1993 Ihre Dissertation dazu verfasst, das war eine vergleichende Studie zu Bolivien, Peru und Kolumbien und haben das auch seitdem weiter verfolgt als Thema. Wie kamen Sie dazu?
Na gut, also nach dem Studium wollte ich gerne promovieren, aber ich wollte keine Arbeit am Schreibtisch machen. Ich wollte gerne was Empirisches machen mit Feldforschung. Und ich hatte dann das Glück, dass in München damals der Professor Schüler Springorum, leider schon länger verstorben, Kriminologe, auch sehr aktiv im internationalen Bereich tätig war und da sehr offen für war, zu sagen, gut, machen Sie so eine Arbeit. Und ich war dann quasi weg. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, kann ich jetzt bei Ihnen die Arbeit machen? Da hat er gesagt, gerne betreue ich das. Und dann bin ich quasi in diese Länder, die Sie genannt haben, gegangen. Mein Sitz war Bogotá, also Kolumbien. Und habe dann vor Ort eben geforscht und diese Arbeit geschrieben.
Und haben auch seitdem, das ist eine empirische Arbeit, haben auch seitdem das Thema weiter dann verfolgt und sich jetzt in jüngster Zeit auch zu Wort gemeldet, jetzt zu dem Koalitionsvertrag von den Ampelparteien vereinbarten neuen Gesetzen zu Cannabis, wo eine weitgehende Legalisierung vorgesehen war. Über die Pläne der Bundesregierung haben wir hier in dieser Podcast-Reihe mehrfach gesprochen. Jetzt liegt seit kurzer Zeit zum einen liegen neue Eckpunkte und wohl auch ein noch nicht veröffentlichter erster Gesetzesentwurf, mit der allerdings der Bundesregierung wohl auch noch nicht abgestimmt ist, vor, der jetzt von dem, was ursprünglich geplant war, jetzt zunächst mal als sogenannte erste Säule übrig lässt, eine Entkriminalisierung des Besitzes von bis zu 15 Gramm Cannabis und des Anbaus von bis zu 3 Pflanzen zum eigenen Verbrauch und außerdem der Legalisierung sogenannter Cannabis-Social-Clubs. Mehr ist erst einmal nicht drin. Es hieß, da habe Europa nicht mitgespielt, da habe es kein grünes Licht aus Brüssel gegeben. Herr Ambos, als Sie das gehört haben, was haben Sie so gedacht?
Gut, also was da jetzt vorliegt, ist natürlich ein erheblich abgespecktes Papier gegenüber dem ursprünglichen Ansatz, der ja vorgesehen hätte, ein staatlich lizenziertes System der Abgabe von Cannabis. Also quasi, man hätte sichergestellt, dass in staatlich lizenzierten Geschäften Cannabis verfügbar gewesen wäre und das dann bundesweit. Und das hat man jetzt eben zu diesen zwei Säulen gemacht. Die erste Säule, der private und gemeinschaftliche, nicht kommerzielle Eigenanbau, und zwar im Rahmen dieser sogenannten Cannabis-Clubs, die vereinsrechtlich organisiert sein würden, also quasi wie eingetragene Vereine. Wichtig, die sollen ja nicht kommerziell sein, also quasi gemeinnützige Vereine. Und da gibt es eben gewisse Rahmenbedingungen. Sie hatten schon einiges dazu genannt. Und zu diesem ersten Teil gibt es auch schon einen Gesetzesentwurf, der allerdings noch nicht öffentlich ist. Und dann haben wir eben diesen zweiten Teil, und das wären diese Modellprojekte regional. Das ist dann quasi der Versuch, das doch dann weitergehen laufen zu lassen, auch über Unternehmen oder über die Cannabis-Clubs, wo es über die Clubs hinausgeht. Weil in dieser ersten Säule man nur als Clubmitglied in den Genuss von Cannabis kommt. Also man muss quasi Clubmitglied werden. Der Club kann bis 500 Leute haben. Und dann kann man über den Club sein Cannabis beziehen. Man kann aber eben nicht in dem Club selbst Cannabis konsumieren, also die gesamte soziale Seite. Deswegen heißt es ja international Cannabis Social Club, also das Social, das fällt quasi weg, weil man nämlich nicht sozial sich verhalten kann und nicht im Club selbst mit den anderen Kolleginnen und Kollegen Cannabis konsumieren. Diese Clubs gibt's ja schon ganz lange, schon seit den 1990er Jahren, auch in Spanien hat das eigentlich begonnen. Wir haben sie in England, wir haben sie in Niederlanden, wir haben sie sogar in Deutschland. Die sind natürlich in gewisser Weise jetzt vereinfacht, irgendwie immer so am Rand der Legalität, wenn nicht sogar illegal. Aber der Charme der Lösung, wenn Sie so wollen, dieser Clubs ist, dass es, so wie es konzipiert ist, ein rein begrenzter Anbau ist zum persönlichen Konsum, zum Eigenbedarf und man natürlich eine sehr starke Kontrolle der Clubmitglieder hat, weil die ja nicht nur nach normalem Vereinsrecht, Vereinsregister registriert sind, sondern dann auch erhöhte Dokumentationsberichtspflichten haben und man da sicherstellen kann, dass eben dieses Cannabis, was da angebaut wird, nur innerhalb dieser Clubmitglieder vertrieben wird, sodass dann also kein, und da kommt jetzt die Europäische Union ins Spiel oder auch das Völkerrecht, jetzt da irgendwie kein Cannabishandel betrieben wird oder grenzüberschreitend, dass Cannabis dann in Form von Drogentourismus die Clubs und Deutschland verlässt.
Sprechen wir über das Europarecht, oder ich darf vielleicht eines noch anfügen, also laut einer DPA-Meldung von heute sollen dann diese Clubs verpflichtet werden, genau aufzuzeichnen, welches Mitglied wie viel wann dort dann tatsächlich bezogen hat. Da werden natürlich wir Datenschutzrechtler erst einmal hellhörig, wenn wir das hören. Das ist natürlich eine Form, das sind natürlich auch Datensammlungen, die da entstehen, die sicherlich auch fragwürdig sind. Aber sprechen wir vielleicht mal über das Big Picture, das große Bild. Denn das, was ja eigentlich geplant war, war das Trockenlegen des Schwarzmarktes. Dadurch, dass man in Deutschland auch den Anbau und Handel, also reguliert selbstverständlich, aber den wollte man ja dann auch legalisieren, so nach dem Vorbild von Ländern wie Kanada und einigen Bundesstaaten oder immer mehr Bundesstaaten in den USA, zum Beispiel in New York, wo ich mich gerade aufhalte, wo man eigentlich mittlerweile an jeder Straßenecke auch einen Cannabis-Store findet. Das ist gescheitert und es hat geheißen, das gehe aus Gründen des Europarechts nicht, beziehungsweise noch genauer hat es geheißen, man habe die Europäische Kommission gefragt und die Europäische Kommission habe gesagt, das gehe aus Gründen des Europarechts nicht. Bevor wir über die rechtlichen Maßgaben dort sprechen, eine kurze Frage, Herr Ambros, ist Ihnen bekannt, wer da eigentlich mit wem gesprochen hat und welche Verlautbarungen es dort gibt? Mir sind immer nur so pauschale Aussagen aus zweiter Hand bekannt darüber.
Also man muss vielleicht mal dazu sagen, dass es ja keine Rechtsgrundlage für eine Vorbefassung der Kommission gibt, auch nicht bei Gesetzesentwürfen, also die und schon gar nicht bei irgendwelchen Eckpunkten. Also im Primärrecht findet sich sowas nicht und in diesem Fall ist auch die Bundesregierung, konkret das Bundesgesundheitsministerium und auch das Bundesjustizministerium, da vorstellig geworden. Man kann sagen, im vorauseilenden Gehorsam hat man sich mit der Kommission in Verbindung gesetzt, Generaldirektion Gesundheit, und hat da Gespräche geführt. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da mit wem konkret gesprochen hat, aber das läuft auf der Ebene des Ministers im Bundesgesundheitsministerium und des Drogenbeauftragten. Aber es ist natürlich auch das BMJ beteiligt und das BMJ, wie Sie sich denken können, ist bei einer möglichen Europarechtswidrigkeit natürlich sehr sensibel, also sensibler als jetzt das Bundesgesundheitsministerium. Aber es ist schon interessant, dass die Bundesregierung sich so hat einschüchtern lassen, also konkret jetzt das federführende Bundesgesundheitsministerium, dass man nicht einfach gesagt hat, wir vertrauen jetzt mal auf den Rat unserer Leute. Also es gibt ja genug sehr gut bezahlte und gute Juristen in der Exekutive und machen das einfach mal. Und wenn es eben dann zum Vertragsverletzungsverfahren kommt, was ich glaube, die Kommission nicht eingeleitet hätte, darüber können wir nochmal sprechen. Ich könnte Ihnen das auch begründen, aber vielleicht ein Staat wie Polen schon, das kann sein. Dann muss man halt gucken, was der EuGH sagt. Wir haben ja gar keine Rechtsprechung dazu. Die Frage ist ja ungeklärt. Aber das wollte man eben nicht. Und ja, jetzt hat man dann eben Feedback bekommen und hat das einfach versucht, Prima Vista europarechtstauglicher zu machen, indem man jeglichen grenzüberschreitenden Touch, wenn ich so sagen darf, also dass da irgendwie in Deutschland Cannabis angebaut wird und das Deutschland verlässt. Also Drogentourismus hat man versucht, das dann einzuhegen. Dadurch aber, ich war eher immer dafür, dass man jetzt mal mutig diesen Weg geht, auch wenn man der Auffassung sein muss, dass das Europarecht, konkret der Rahmenbeschluss aus 2004, das ist ja die Kernvorschrift, reformiert werden müsste, wie übrigens auch das Völkerrecht. Aber solche Prozesse der Reform, die finden ja nur statt, wenn ein Staat mal voranschreitet. Und das ist der Punkt. Da denke ich, hätte man das vielleicht besser gemacht.
Vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die damit nicht so vertraut sind, nochmal zu den Grundlagen. Sie sagen, oder ich sag's mal mit meinen Worten, es ist nicht Aufgabe der Europäischen Kommission, es ist auch nicht so vorgesehen, quasi Persilscheine auszustellen für irgendwelche Eckpunkte, die ihnen unterbreitet sind. Wenn es tatsächlich mal ein Gesetz gibt, wo etwa die Kommission oder auch ein Mitgliedstaat meint, es verstoße gegen europäisches Recht, dann gibt's das Vertragsverletzungsverfahren, über das ja dann auch nicht die Kommission entscheidet, sondern der Europäische Gerichtshof ist dann dort der Schiedsrichter. Und dann gibt es noch die Notifizierung, die auch immer mal eine Rolle gespielt hat, die aber auch nur vorgesehen ist für Gesetzesentwürfe, die es ja bis dato noch gar nicht gab. Und auch nur dann, wenn es sich um technische Vorschriften handelt oder um Vorschriften über Dienste der Informationsgesellschaft. Waren das überhaupt technische Vorschriften, die da geplant waren? Hätte da überhaupt notifiziert werden müssen?
Ja, meines Erachtens hätte da gar nichts rechtlich gemacht werden müssen. Das war eine rein politische Entscheidung. Gut, aber das ist also rechtlich gesehen, Sie können allenfalls aus dem Loyalitätsgebot, also aus dem allgemeinen Grundsinn des Europarechts, dass wir uns, sowie Bundestreue gegenüber und Länder, dass wir uns als Mitgliedstaaten loyal verhalten müssen und auch die Rechte der Union schützen müssen, übrigens vor allem die finanziellen Interessen bekanntlich. Und wenn ein Staat sehenden Auges in eine Europarechtswidrigkeit hineinschlittert, soll er vielleicht mal ins Gespräch kommen mit der Kommission. Sowas könnte man weich, ja, so Soft-Law-mäßig kann man das irgendwie ableiten, aber es gibt keine harte Vorschrift. Es ist eher umgekehrt, dass wir ja durch das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das freie Mandat, Artikel 38 Grundgesetz, die Position haben, dass den Mitgliedstaaten ein erheblicher Handlungsspielraum verbleiben muss. Und daraus leitet ja das Bundesverfassungsgericht ab, dass der deutsche Vertreter im Rat in gewissen Fällen erst die Zustimmung des Bundestags braucht. Also es geht um die Stärken des Parlamentarismus, des Parlaments. Und man kann also sozusagen nicht weitgehende Rechte delegieren an die supranationale Ebene, ohne den Parlamentarismus auszuheben. Also so eine Art Selbstermächtigung des Parlamentarismus. Ein bisschen wie die Covid-Debatte, die man da dann später gehabt hat. Aber die Lissabon-Entscheidung geht eigentlich eher in die andere Richtung, nämlich Stärkung der nationalen Ebene. Und die Union muss ja wiederum eine, nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, eine Kompetenzgrundlage haben. Und wir haben im gesamten Primärrecht eigentlich nur eine Vorschrift, die überhaupt von Drogen spricht, das ist nämlich die Harmonisierungsvorschrift des Artikel 83. Sie wissen ja, wir haben Harmonisierungsmöglichkeiten der Union in unseren Rechtsbereichen, auch im Strafrecht. Und im materiellen Strafrecht zieht eben Artikel 83 vor, dass im gemeinsamen Gesetzgebungsverfahren zwischen Europäischem Parlament und Rat Richtlinien vorgesehen werden können, mit denen Mindestvorschriften festgelegt werden. Und da wird als einer der sogenannten grenzüberschreitenden Kriminalitätsbereiche der illegale Drogenhandel genannt. Das ist sehr interessant. Der illegale Drogenhandel, aber nicht der Drogenkonsum und der Besitz zum Eigenverbrauch, sondern es wird von vornherein fokussiert auf den illegalen Drogenhandel. Das ist die einzige primärrechtliche Grundlage, nach der die Union in diesem Bereich tätig werden kann, wenn man nicht, und jetzt kommt ein kleines Kaviat, wie manche Europarechtler das ja vertreten, sagt, über den Gesundheitsschutz, wie sie ja reguliert im Bereich E-Zigaretten zum Beispiel, ja, oder in irgendwelchen Bereichen, man sagt, das ist auch eine Kompetenz der Union, aber da wäre ich, das halte ich nicht für überzeugend, denn wir sagen natürlich sonst Subsidiarität und sagen, du musst spezifische Eingriffsgrundlagen haben, und ich sehe eben in dem Bereich spezifisch das, wie gehen wir mit Konsum von einer weichen Droge wie Cannabis um? Da sehe ich keine Kompetenz der Union.
Das ist jetzt die Frage, was darf die Europäische Union überhaupt regeln? Welche Regelungskompetenzen hat die Europäische Union überhaupt? Und davon zu unterscheiden ist ja die Frage, hat denn die Europäische Union von diesen Entscheidungskompetenzen Gebrauch gemacht? Und also korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage. Und da kommen wir dann zu dem Beschluss von 2004.
Genau.
Vielleicht genau, das auch, weil ich mich da erstmal schlau machen musste, um den Beschluss einzuordnen. Das war aus einer Zeit, wo es noch keine Verordnungen der EU gab.
Also es war eine Zwischenzeit, Nizza, da gab es statt Richtlinien mal Rahmenbeschlüsse und dann haben wir wieder Richtlinien. Aber Sie haben genau recht, Herr Hahn, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich hat die Kommission, ich meine, was ich Ihnen eben vorgelesen habe, ist ja nach diesem Beschluss erlassen, nämlich Lissabonner Vertrag, EUV. Wir hatten aber vorher auch eine Kompetenz für den illegalen Drogenhandel. Und wenn Sie den Rahmenbeschluss sehen, der heißt ja schon in der Überschrift, es geht zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Fokus ist immer auf illegalen Drogenhandel, weil natürlich aus Unionssicht auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung bei irgendwelchen drogenpolitischen Maßnahmen in den Ländern vermieden werden muss und ein Drogenhandel sozusagen der Angriffspunkt ist. Und dann haben wir ja in dem Artikel 2, dem berühmten Artikel 2 dieses Rahmenbeschlusses, der hier besonders relevant ist, auch eben im Absatz 2, den Wortlaut, die Handlungen nach Absatz 1, das sind die Verbote für den Bereich von Gewinnen, Herstellen, Ausziehen, Zubereiten und so weiter, Anbauen, unter anderem auch von Cannabis. Diese Verbote nach Absatz 2, Artikel 2 Absatz 2, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Rahmenbeschlusses, wenn die Täter sie ausschließlich für ihren persönlichen Konsum im Sinne des nationalen Rechts begangen haben. Wir haben also eine Privilegierung dieser Handlungen, zum Beispiel Anbau von Cannabis für den persönlichen Konsum. Und das zeigt diesen Dualismus, ja, der auch in gewisser Weise das Völkerrecht nachzeichnet. Da müsste man nochmal genauer reingehen, wenn wir Zeit haben. Aber der Grunddualismus ist, Völker-Europarecht gehen gegen den Handel vor. Und sie gehen, das Völkerrecht da vielleicht ein bisschen stärker, noch gegen den nicht wissenschaftlich, nicht medizinischen Gebrauch von Drogen vor, mit einem großen, weiten Drogenbegriff. Wobei eben der Rahmenbeschluss eindeutig eine Privilegierung vorsieht für den persönlichen Konsum, woraus dann einige Kollegen, Kolleginnen meines Erachtens zu Recht folgern, dass die Maßnahmen, um die es hier geht, gar nicht unter den Rahmenbeschluss fallen.
Drogenhandel ist zu unterscheiden von Drogenkonsum, auch von Drogenanbau. Das ist ja erstmal, leuchtet ja erstmal ein. Dann gibt es aber auch noch das Wörtchen illegal. Also es ist zu bekämpfen alles das, was illegal ist. Wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Und Ihren Veröffentlichungen entnehme ich, dass es da auch so ein paar Fragezeichen gibt, weil es dann doch immer wieder Verweise auf die nationale Verfassungsordnung und auch die nationale Gesetzgebung gibt. Denn was illegal ist, muss ja erstmal irgendjemand definieren. Wo ist denn da genau die Grenzlinie?
Vielleicht gehen wir jetzt mal ins Völkerrecht, weil das als die supranationalste Rechtsordnung, die universelle Rechtsordnung, die ja auch gerade ganz stark von dem Land bestimmt ist, in dem sie sich gerade befinden, Stichwort War on Drugs, Nixon, des 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir haben ja im Völkerrecht nach dem heutigen Stand drei Konventionen. Die Single Convention, das Einheitsübereinkommen von 61, das hieß Einheitsübereinkommen, weil es das bis dato bestehende Recht, vor allem diese Opiumkonventionen, vereinheitlichen wollten. Dann haben wir 1971 eine Konvention zu psychotropen Substanzen und dann haben wir eben 1988 die Wiener Drogenkonvention. Und diese drei Konventionen, die werden, wenn Sie so wollen, umrahmt durch eine Bürokratie, die sitzt in Wien, die früher eigenständig war, die Drogenkontrollbehörde, heute aber vereinigt ist, gemerged ist mit diesen United Nations Drug and Crimes, also die ganze Crime Prevention und Drogen sind eins. Und da gibt es eben zwei ganz wichtige Organe, nämlich die Commission on Narcotic Drugs, das ist sozusagen das staatliche Gesetzgebungsorgan, wo Deutschland es jetzt leider verpasst hat, reingewählt zu werden, was sehr schlecht ist. Deutschland ist da also gerade kein Mitglied. Die sind alle dem Economic and Social Council unterstellt. Economic and Social Council ist in der UNO unter der Generalversammlung, UN-Generalversammlung, wenn Sie wollen, das wichtigste Gremium, über 50 Mitgliedstaaten. Und dann haben wir eben noch den International Narcotics Control Board, etwas sperrig mit Suchtstoffkontrollamt übersetzt. Und das ist eine Expertengruppe von 13 Leuten, da ist Deutschland auch nicht vertreten. Die sind immer so die Mahner, also wenn Sie zum Beispiel lesen, jetzt Kanada oder so, oder auch USA, Staaten, Kalifornien, Washington, die sagen dann, was sie da macht, verstößt gegen das Völkerrecht, gegen die Konvention, die überwachen die. Ja, und was sagen jetzt diese Konventionen? Wir können das jetzt natürlich hier nicht im Detail machen, das sind ja sehr große Konventionen, die haben viele Artikel, auch viel Kommentare, aber auch da ist es so, dass das natürlich ein prohibitives, repressives Modell ist. Es geht um den Verbot aller Drogen, von Cannabis, Heroin, Kokain, Amphetamine, alles Mögliche, außer für wissenschaftliche und gesundheitliche Zwecke. Deswegen ist der medizinische Cannabisgebrauch auch schon, inzwischen auch in Deutschland erlaubt, auch schon möglich gewesen unter im Rahmen der Konvention. Aber ansonsten ist es, wenn Sie so wollen, ein Totalverbot. Und erstmals hat eben die 1988er Konvention in ihrem Artikel, ich gucke hier gerade nochmal rein, damit ich das genau sage, in ihrem Artikel 3, sich mit dem persönlichen Konsum befasst. Es gab bis dato keine Regel, die den Gebrauch, den Use, den persönlichen Konsum erfasst hat, und im Artikel 3 Absatz 2, und deswegen wird diese Konvention, das war nochmal so, wenn Sie so wollen, war das nochmal eine Steigerung von dem, was wir schon hatten im Sinne der Repression, wird diese Konvention als gerade für den strafrechtlichen Bereich Steigerung gesehen, denn da heißt es, jede Vertragspartei trifft vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge ihrer Rechtsordnung die notwendigen Maßnahmen, um nach ihrem innerstaatlichen Recht den Besitz, den Kauf oder den Anbau von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen für den persönlichen Verbrauch, als Straftat zu umschreiben. Ja? Und damit hat man erstmals eine Vorschrift, die aus diesem Bereich des Handels weggeht und auch sich direkt bezieht, fokussiert auf den persönlichen Verbrauch. Also nach dieser Vorschrift, wenn man sie beim Wort nimmt, bedeutet das, sie können weder Coca, also Coca-Pflanze, noch Cannabis anbauen, um den selbst zu konsumieren. Also nicht mehr die drei, zwei Pflanzen auf ihrem Garten, in ihrem Balkon, ja, dürfen sie danach anbauen. Das muss unter Strafe gestellt werden. Und jetzt muss man überlegen, kann man das irgendwie einschränken? Also gibt's da gibt's verschiedene Argumente, über die wir sprechen können, die ich versucht habe darzulegen. Aber das ist ja erst die Ausgangsposition. Ist also, das muss man zugeben, ist es ein, wie manche das nennen, ein Straitjacket, eine Zwangsjacke, die uns da das Völkerrecht verpasst.
Vielleicht halten wir das mal zwischendurch fest, weil das nach meiner Überzeugung auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Niemand kann behaupten, dass sich eindeutige Schlüsse aus den völkerrechtlichen und europarechtlichen Rahmenbedingungen ergeben. Wir reden hier über Auslegungen, wie man dies zu verstehen hat. Das ist aber ja nun mal, weiß Gott, überhaupt nichts Ungewöhnliches für uns Juristen, dass wir hier europäische Rechtsakte und völkerrechtliche Verträge befragen und keine eindeutige Antwort bekommen. Sprechen wir über die Spielräume, die auch die von Ihnen gerade genannte, sicherlich am weitesten eingreifende Regelung dann dort lässt. Da sehen Sie Spielräume, weil das ja, wie Sie jetzt meine Worte vielleicht nicht ganz treffen, so eine Art Rückverweisung wiederum ist auf das nationale Verfassungsrecht und die nationalen Gesetze, die ja dort angesprochen dann auch sind in dieser Vorschrift. Können Sie das nochmal einmal kurz ausführen, was man daraus aus Ihrer Sicht ableiten kann?
Also zunächst müsste man ja mal so rangehen, dass man sich fragt, nach welchen Auslegungsmaßstäben wird Völkerrecht ausgelegt? Und da haben wir eben nach dem Wiener Vertragsrecht natürlich erstmal die grammatische Auslegung. Also wir müssten den Wortlaut dieser Vorschriften untersuchen. Und da haben wir natürlich das große Problem, was immer zu kurz kommt, zum Beispiel auch in dem Wegener-Gutachten, dass natürlich es 6 offizielle Sprachen gibt, zu denen Deutsch nicht gehört. Wir müssten also wir müssten erstmal von den 6 Sprachen ausgehen, die wir natürlich nicht alle können, das ist klar. Und übrigens haben wir dieses Problem beim Europarecht noch viel schärfer, ja. Also wir haben das, da, vielleicht kommen wir nachher noch drauf, bei dem Wörtchen ohne Berechtigung, da sind schon die Sprachfassungen, Niederländisch, Französisch, Schwedisch, ganz unterschiedlich. Also ist die grammatische Auslegung, die uns als Juristen ja fast schon als eine Art Begriffsjurisprudenz ans Herz gelegt ist schon deswegen sehr schwierig. Das macht schon eine gewisse Unsicherheit und Unbestimmtheit aus. Und dann innerhalb, bevor man da jetzt übergreift auf was das nationale Recht vielleicht noch an Souveränitätsgrenzen hat, in der Systematik der Vorschrift haben Sie in Absatz 4 dieses besagten Artikels Vorschriften, wo zugelassen wird, dass in Fall weniger schwerer Straftaten, ich zitiere jetzt immer aus der deutschen Fassung des Bundesgesetzblatts, ja, mit dem großen, großen Vorbehalt, die man hier anbringen muss gegenüber deutschen Zuhörern, deutschen Juristinnen und Juristen, das ist nicht eine verbindliche Sprachfassung, ja, aber egal, machen wir es trotzdem. Da steht eben im Fall weniger schwerer Straftaten, und da kann man zum Beispiel denken an, ich baue mir eine Cannabis an zum Eigenkonsum, ja. Da ist natürlich eine weniger schwere Straftat. Kann anstelle der Verurteilung oder Bestrafung können auch Maßnahmen zur Erziehung, Aufklärung, Rehabilitation und so weiter ergriffen werden. Das wird also schon in der Konvention, die wirklich, ich wiederhole es nochmal, so das Repressivste ist, was Sie sich denken können, Herr Herting, wird gesagt, okay, liebe Staaten, wenn ihr jetzt sagt, Prävention, das ist schon fast so ein bisschen der Harm Reduction Ansatz, den wir heute haben, also Reduzierung des Schadens, gesundheitsorientiertes Drogenrecht, was ja in den 90er Jahren, also erst nach dieser Konvention starr geworden ist, auch im Rahmen der UNO, da muss man sich also die nachfolgende Staatenpraxis ansehen, wird also gesagt, okay, ihr könnt auch präventiv wirken. Das ist ja das Gegenprinzip zum repressiven Strafrecht. Ja, ihr könnt auch präventiv tätig werden. Also kann man schon sagen, schon intrasystematisch in dem Artikel 3 gibt es eine Abstufung graduell, und es wird, obwohl vorne gesagt wird in Absatz 2, ihr müsst den Besitz und den Anbau zum persönlichen Verbrauch kriminalisieren, gibt es da schon eine Abstufung. Und dann kommt eben, was Sie gerade erwähnt hatten, der berühmte Bezug nicht nur auf die Verfassungsgrundsätze, der auch schon im Einheitsübereinkommen von 1961 steht, sondern auch, und das finde ich besonders hervorhebenswert, auf die Grundzüge der Rechtsordnung. Und das erinnert uns ja an die entsprechenden Vorschriften im EU-Recht, die das sogenannte Notbremseverfahren auslösen. Zum Beispiel der von mir gerade zitierte Artikel 83 Absatz 3. Wenn bestimmte Maßnahmen des EU-Rechts grundlegende Aspekte der Strafrechtsordnung eines Staates berühren, so kann dieser Staat sagen, stopp, ich möchte hier das Gesetzgebungsverfahren aussetzen. Das ist so eine Art Ordre Public, und wir können sagen, wir haben natürlich Verfassungsidentität, da sind wir wieder beim Lissabon-Urteil. Also man muss es gar nicht so hoch hängen. Man kann sagen, Verfassungsgrundsätze ist sozusagen das Höchste, das wäre vielleicht Artikel 20, ja, die ehernen Verfassungsgrundsätze Artikel 1, aber dann haben wir eben auch noch Grundzüge ihrer Rechtsordnung. Es ist also weicher. Und da kann man jetzt eben sagen, wenn ein Staat wie Deutschland, ein liberaler Staat, obwohl wir mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts von 1994 ja gerade kein Recht auf Rausch hatten und nur Herr Sommer in seiner abweichenden Meinung damals das diskutiert hat. Wir müssen abwarten, was jetzt die Vorlagen bringen, die in Karlsruhe sind. Trotzdem kann man sagen, dass in Deutschland ja die allgemeine Auffassung ist, dass auf jeden Fall der Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit eröffnet ist und die grenzenlose Kriminalisierung von Konsumenten verfassungswidrig ist. Und deswegen hatten wir ja diese prozeduralen Lösungen, die Sie kennen, wo wir dann halt 16 Bundesländer mit verschiedenen Mengen hatten, als Konsequenz der 1994er Entscheidung. Aber wir würden heute ja auf jeden Fall sagen, dass in einem liberalen Rechtsstaat es nicht so einfach ist, die Gesundheitsschädigung durch Cannabis oder durch Whisky oder durch Nikotin zu verbieten, sondern das muss man zunächst mal dem mündigen Bürger zugestehen. Und insofern würde ich sagen, dass es hier auf jeden Fall einen Konflikt mit unseren Verfassungsgrundsätzen gibt. Und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die man da in Ehren halten muss, hat 1998 oder in den 90er Jahren, als das verhandelt wurde, auch dazu eine Interpretationserklärung abgegeben, auf die sich jetzt die Bundesregierung bezieht. Wenn Sie sich erinnern, die Bundesregierung hat ja gesagt, in dem letzten, dem Zwei-Säulen-Programm, was Sie jetzt haben, wir werden diese Interpretationserklärung in Wien sozusagen abliefern und sagen, wir haben damals schon gesagt, FDP lustigerweise, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wir möchten uns vorbehalten, wenn es eine weitere Entwicklung gibt, die zu einer Liberalisierung führt, dass dieser Artikel 3 Absatz 2 dem nicht entgegensteht. Das ist jetzt kein Vorbehalt völkerrechtlich. Ja, ein Vorbehalt wäre natürlich stärker. Aber solche Vorbehalte darf man halt nicht anbringen in der Wiener Konvention. Aber es ist das Maximum, was ein voraussehender Staat, eine voraussehende Justizministerin damals machen konnte. Und das haben wir gemacht. Also in diesem Zusammenhang würde ich sagen, da ist eine Loophole, da ist eine Lücke, wo ein liberaler Rechtsstaat eintreten können muss. Und das kann man natürlich jetzt noch durch Staatenpraxis und so weiter ergänzen. Denn es hat sich natürlich was getan. Wir können ja nicht auf dem Zustand der 60er Jahre, Gott bewahre, 1960er Jahre oder auch der 1980er Jahre mit dem War on Drugs von Nixon, später Reagan, stehen bleiben, wenn wir allenthalben sehen, dass es Staaten gibt, die Kanada, unser großer Verbündeter USA, teilweise Uruguay, liberalisieren wollen, auch Staaten in der EU. Und da muss es eine Möglichkeit geben, dass Staaten, wenn es einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und Konsens gibt, und da ist eben letztendlich ein parlamentarischer Beschluss, da sind wir wieder bei der Lissabon-Entscheidung, Artikel 38 Grundgesetz notwendig, dass das völkerrechtlich verhindert wird.
Ihr Kollege Thiem aus Konstanz hat Artikel 8 der Grundrechtecharta da auch ins Spiel gebracht. Also er hat es nicht weiter ausgeführt in einem Beitrag zum Verfassungsblock, aber fand ich auch eine interessante Erwägung. Die naheliegendsten Argumente sind ja manchmal die, die einen am meisten überraschen. Die Frage der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das Recht auf Privatleben ist das. Artikel 7 ist es. Muss ich ja sagen. 7, Artikel genau. 8 ist unser Datenschutz.
Genau.
Die werden immer, der EuGH nennt sie immer in einem Atemzug, wenn es um den Datenschutz geht, den 7 und den 8. Deswegen liegen sie so nah beieinander. Artikel 7, da haben wir das ja auch dann nochmal, haben wir auch nochmal durchaus die Frage, also wenn man den Rahmenbeschluss und die und dann über Schengen haben wir noch, müssen wir noch kurz sprechen. Wenn man das so eng versteht, wie es manche verstehen wollen, dann würde sich ja die Frage der Verhältnismäßigkeit dann dort auch stellen, dann auf der, also auf europaverfassungsrechtlicher Ebene.
Genau, also dieses Thema Grundrechtecharta gegen Rechte, das ist ja eine Diskussion, die man auch hat im Völkerrecht, also unter dem Stichwort der Human Rights Clauses, die sozusagen in Stellung gebracht werden müssen gegen die Prohibition. Die beiden Autoren, die ja sehr viel veröffentlicht haben, Sie kennen sie, Van Kempen und Fedorova aus Nijmegen, also niederländische Kollegen, vielleicht die großen Experten derzeit, die haben ja zwei Bände zu Cannabis in International Law geschrieben und jetzt kürzlich auch was zu dieser Klausel ohne Berechnung. Die haben das ja sehr stark gebracht, also dieses Argument, dass wir ja bei dieser Frage der Abwägung auch die Menschenrechte, die Rechte der Betroffenen, also der User, beachten müssen und die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen im Rahmen, jetzt nehmen wir mal den Begriff Drogenkrieg. Der sogenannte Drogenkrieg war ja tatsächlich ein Krieg nicht gegen die Drogen, sondern gegen die Drogenkonsumenten. So hat sich dieser Krieg ja entwickelt. Und da kommt ja das ganze rechte Problem hinein. Es ist gar nicht so sehr die Frage, dass ich jetzt hedonistisch mich frei entfalten können muss und deswegen über Artikel 2.1 allgemeine Handlungsfreiheit alles rauchen kann, was meinen Körper kaputt macht, sondern es ist vielmehr die Frage, welche Kosten die Prohibition denn hat. Es kommt eben zu enormen Eingriffen in die Freiheit, es kommt zu Zerstörung von Karrieren, es kommt zu Überkriminalisierung und das wird von diesen beiden Kollegen und von anderen eben ins Gespräch gebracht und insofern auch das Argument jetzt von Kahn Landwehr auch in der EuCrim, das ist das gleiche Argument wie von Thüm, die das dann eben über die Grundrechtecharta machen, es ist immer das gleiche Argument, dass wir auch die rechte Seite sehen müssen Und zwar die Rechte der Konsumenten. Das hat man ja in den letzten 10, 15 Jahren, ist die ja stärker in den Blick, ins Blickfeld geraten. Und auch das spricht eben dafür, diese starken prohibitiven Vorschriften restriktiv auszulegen.
Es besteht ja doch weitgehende Einigkeit eigentlich darüber, dass die Erfolge der Prohibitionspolitik, und jetzt reden wir mal kurz mal nur über Cannabis, dass die also eher schwer belegbar sind. Das ist ja dann schon fast eine Frage des milderen Mittels auch, die sich da stellt. Nicht? Also das ist ja die Argumentation auch der beiden holländischen Kollegen, wenn auch in einem etwas anderen, in einem etwas anderen Kontext. Die holländischen Kollegen sagen dann ja auch schon sehr, also erstmal schon sehr, wie ich finde, beeindruckend von der Argumentation her, sagen sie dann auch, dass man halt auch die von ihnen genannte völkerrechtliche Vorschrift dann auch so interpretieren muss, dass sie Spielraum lässt für Regelungen, die dem Gesundheitsschutz besser dienen und dem der Suchtbekämpfung auch besser zu dienen geeignet sind, als die, ja, wie gesagt, ja doch nach allem Anschein nicht gerade erfolgreiche Präventionspolitik der letzten 50 Jahre.
Genau, genau. Und die haben das ja in diesem ganz jung gerade veröffentlichten Aufsatz, dem ersten Aufsatz eigentlich, wo, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf den Rahmenbeschluss zurück, Herr Herting, wo in Artikel 2 diese Formulierung, jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, dass folgende Handlungen unter Strafe gestellt werden, wenn sie ohne entsprechende Berechtigung, und da hat sich ja neben diesem Artikel 2 Absatz 2, den wir jetzt schon diskutiert hatten, wo sozusagen der Eigenverbrauch, der Konsum rausgenommen wird aus dem Rahmenbeschluss, weil der Fokus Handel ist, haben sich da auch einige dran abgearbeitet an diesem ohne entsprechende Berechtigung. Aber niemand hat das so gründlich gemacht wie die beiden Kollegen in einem jüngst, um das den Hörern auch mitzuteilen, veröffentlichten Aufsatz in dem European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, erstes Heft, Seite 1, 2023. Und das, was ich eben gesagt hatte, das ist da so spannend, dass die allein schon die Sprachfassungen sind so unbestimmt. Im Französischen heißt es zum Beispiel Legitimité, also da wird auf Legitimation abgestellt. Und die Spanier sprechen von Derecho, also Recht, ja. Das klingt vielleicht mehr wie ohne entsprechende Berechtigung. Aber wir als Deutsche können natürlich sagen, ohne entsprechende Berechtigung bedeutet das jetzt, es darf keine Ermächtigung geben, sozusagen keine Ermächtigungsgrundlage. Und wenn jetzt der Staat die Ermächtigungsgrundlage schafft, indem er lizenziert Drogen abgibt, dann ist das ja eine Berechtigung. Oder wird da auf das Völkerrecht abgestellt? Das ist das Argument von Wegener in dem Gutachten für die bayerische Staatsregierung. Der sagt ja, das bedeutet, es muss völkerrechtskonform sein. Aber damit widerspricht er sich meines Erachtens in dem gleichen Gutachten seiner anderen Auffassung, dass das EU-Recht autonom ist. Denn wir haben ja auch eine Diskussion in den Blogs. Diejenigen, die sagen, das EU-Recht ist ein Nachvollzug von Völkerrecht, das ist ja eher meine Position. Das, finde ich, kann man auch gut belegen. Das kann man damit belegen, dass der EuGH sich auf die Konvention beruft, dass das Schengener Durchführungsübereinkommen eindeutig sich auf die Konvention beruft. Und derjenigen Leute, die sagen, es gibt aber auch eine Autonomie des EU-Rechts. Ich meine, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es gibt beides. Natürlich ist das EU-Recht nicht eine reine Kopie des Völkerrechts. Siehe Entscheidung Kadi, ja, kein Automatismus von Sanktionsentscheidungen eines obskuren Gremiums des UN-Sicherheitsrats. Das wirkt eben nicht runter bis auf die EU-Ebene, auf die nationale Ebene. Da hat ja in der Kadi-Entscheidung wurde dem ja ein Riegel vorgeschoben. Und da hat man eben damit gesagt, es gibt keinen unmittelbaren Effekt von Völkerrecht aufs EU-Recht. Wir sind immer noch eine autonome Rechtsordnung und natürlich auch dann auf der Ebene des Staates. Aber das bedeutet jetzt für die ohne Berechtigung, also diesen Klaus ohne Berechtigung, kann man ihr eine eigenständige Bedeutung zumessen? Muss man das nicht gar? Oder kann man, wie Wegener das tut, einfach sagen, ja, es ist alles ohne Berechtigung, was das Völkerrecht verbietet? Dann würde man quasi das EU-Recht völlig in Abhängigkeit vom Völkerrecht stellen. Das halte ich nicht für überzeugend. Ich glaube, dass natürlich man die Logik des Rahmenbeschlusses beachten muss. Man kann natürlich kein System errichten, was den Handel sozusagen fördern würde. Denn der Rahmenbeschluss ist natürlich gegen den Handel verbotener Substanzen. Und deswegen muss der Mitgliedstaat, der das macht, sicherstellen, dass es nicht zu Ein- und Ausfuhr kommt, dass es nicht zu Drogentourismus kommt. Wobei Sie da jetzt natürlich gleich einwenden können, aber das machen die Niederlande ja auch nicht. Wir haben ja diesen Drogentourismus, obwohl wir in den Niederlanden ja materiellrechtlich ein Verbotssystem haben, nur prozedural eine Opportunität. Also langer Rede, kurzer Sinn. Dieser Begriff des ohne berechtigt ist sehr, sehr komplex. Und ich meine, die Lösung, die die beiden Autoren da in dem besagten Aufsatz anbieten, ist überzeugend. Nämlich, dass man sagt, unter den Voraussetzungen einer Präventionspolitik, eines staatlich lizenzierten Systems, das sich auf die Fahnen schreibt, wir wollen bessere Gesundheitspolitik erreichen durch bessere Prävention und zugleich sagt, wir wollen und verbieten den Vertrieb jenseits der deutschen Grenzen, der nationalen Grenzen, das ist noch im Rahmen des Rahmenbeschlusses und das wäre dann ein System, was eben die Berechtigung erreicht im Sinne des Artikel 2 Absatz 1. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Wir haben ja, und deswegen meine ich auch, hätte man mit der Kommission nie sprechen sollen, wir haben wie in vielen Fällen einen mitgliedstaatlichen Flickenteppich im Drogenbereich, ja, wie es ja in vielen Bereichen, auch im Atomenergie und so weiter. Und die Kommission lässt das laufen. Die Kommission hat auch, es gibt auch einen Ratsbeschluss, in dem drinsteht, wir akzeptieren, dass die Wege zu einer guten Drogenpolitik verschieden sind. Im Ziel sind wir uns alle einig, die vernünftigen Menschen. Keiner will natürlich, dass die Leute jetzt nur noch nicht mit Cannabis zukiffen. Das ist ja nicht das Ziel der Maßnahmen, sondern wir wollen das besser kontrollieren. Und da gibt es aber verschiedene Wege zu. Und das akzeptiert die Kommission und ist letztendlich meines Erachtens auch kompetenziell gefordert. Die Kommission und die EU darf in diesem Bereich nicht eingreifen, solange es nicht zu einem grenzüberschreitenden Handel wird, diese ganze Drogenpolitik.
Ich habe dann eine etwas boshafte, mehr politische Anmerkung und dann habe ich noch mal eine ganz grundsätzliche Frage. Aber zunächst mal muss ich mal kurz meine boshafte Anmerkung loswerden. Ich frage mich immer, was hat diejenigen bewegt, die dort dann irgendwelche Gespräche in Brüssel bei der Kommission geführt haben? Also kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft gedacht hat, die sagen, oh ja, macht mal. Ich kann mir eher vorstellen, dass jemand gedacht hat, also vielleicht nehmen die uns die Entscheidung ab und sagen, also das gibt Probleme. Ich kann es mir einfach nicht anders erklären, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach Brüssel gegangen ist in der ernsthaften Hoffnung, dort ein grünes Licht zu bekommen, sondern hat manchmal ein bisschen den Eindruck, da sind andere Motive im Spiel gewesen. Aber das lassen wir mal kurz außen vor. Ich möchte es trotzdem einmal gesagt haben. Eine ganz allgemeine Frage zur Interpretation europäischen Rechts und auch völkerrechtlicher Verträge. Also inwieweit spielt da eigentlich, wie weit spielen da eigentlich, sagen wir mal, geänderte Vorstellungen, geänderte Zeiten und geänderte Zusammenhänge eine Rolle? Also ich mache es mal einem Beispiel kurz. Im Grundgesetz ist die Ehe geschützt. Damals war es selbstverständlich, dass das Mann und Frau waren. Heute versteht man den Artikel 6 anders. Kann man so auch an völkerrechtliche Vereinbarungen herangehen, wenn es um die Auslegung geht?
Also ich würde sagen, dass die Kontextualisierung, ja, wie wir das ja auch in der Rechtsgeschichte haben, auch bei völkerrechtlichen Vereinbarungen wichtig ist. Wir müssen überlegen, was war der gesellschaftliche Kontext zum Zeitpunkt des Abschlusses eines bestimmten Abkommens. Und das haben Sie ganz extrem in ganz anderen Bereichen, über die wir heute hier nicht sprechen, also humanitäres Völkerrecht, Völkerstrafrecht, wo wir ja allein schon von der Zahl der Staaten quasi, wenn Sie so wollen, ein postkoloniales Völkerrecht haben, weil natürlich die erst in den 60er Jahren sind diese ganzen afrikanischen Staaten entstanden. Wir hatten ja damals 45 fortfolgende, nur so 40 Staaten, die es da gab. Und heute haben wir 190 plus Staaten. Und deswegen muss man auch bei den Drogenkonventionen sich natürlich überlegen, in welchem gesellschaftspolitischen, historischen Kontext sind die verabschiedet worden. Und da ist natürlich der Drogenkrieg, der von Nixon erklärt wurde, aber ja schon vorher stattgefunden hat. Also der wurde ja nach 1961 erklärt, also nach der ersten Konvention, aber er hat vorher schon stattgefunden. Und die Interessen bestimmter Staaten sind da zu berücksichtigen. Und die Gegenentwicklung, dass man sozusagen einen liberalen Trend hat, den wir jetzt ja in den letzten 10 bis 15 Jahren haben, an dessen Spitze sich dann Kanada ja gestellt hat mit einem sehr gewagten und ja entsprechend auch immer wieder abgemahnten Liberalisierungsmodell oder so ein kleines Land wie Uruguay, aber auch die Schweiz, die das versucht zu liberalisieren und vor allem in der Special Session der United Nations General Assembly, also die Generalversammlung, macht da ja immer so Sondersitzungen zu gewissen Themen, hat zu Drogen 2016 ihre letzte gehabt. Da gab es ja auch ganz viel Stimmen von Staaten, zum Beispiel aus Lateinamerika, die selbst Opfer des Drogenkriegs, sogenannten Drogenkriegs sind, also Mexiko, Kolumbien, diese Staaten, die eine Liberalisierung gefordert haben. Also wir haben auf internationalem Parkett verschiedene Bewegungen hin zu einer Liberalisierung und das angesichts eines sehr prohibitiven Regimes, wo solche Staaten sich ja auf jeden Fall einer Abmahnung durch den Suchtstoffkontrollrat aussetzen, das Kontrollamt aussetzen. Also trotzdem machen sie das, weil sie eben überzeugt sind, es muss zu Änderungen kommen. Insofern muss man natürlich ein solches Regime im Jahre 2022, 2023 zeitgemäß sozusagen interpretieren. Und nochmal, wenn eben dann ein Staat, das war ja auch in der Bundesrepublik ein Prozess, Sie erinnern sich vielleicht, das Cannabiskontrollgesetz der Grünen, als sie noch in der Opposition war, was natürlich mit wehenden Fahnen nicht angenommen wurde, was aber der Vorläufer ist zu dem jetzigen Modell. Das war ja erstmal ein grünes Projekt. Die SPD ist ja sehr spät dazu gekommen. Der Drogenbeauftragte, mit dem habe ich damals gesprochen, als das Cannabiskontrollgesetz von Grünen in den Bundestag eingebracht wurde, der war damals so unentschlossen. Und Herr Lauterbach war eigentlich nie für Legalisierung. Der ist jetzt fast schon gezwungenermaßen vertritt er die Position. Also
Und dann lässt man sich die Entscheidung vielleicht gerne von Brüssel abnehmen.
Ja, zum Beispiel. Also das wäre auch nochmal, könnte man als These in den Raum stellen. Und so ein Ministerium wird ja von oben geführt, vom Kopf. Also es ist ja hierarchisch. Da entscheidet eben der Minister, was gemacht wird. Das heißt nicht unbedingt, dass die Arbeitsebene der gleichen Auffassung ist. Wie übrigens auch die Kommission, Herr Herting, überhaupt nicht monolithisch ist. Die Generaldirektion Justiz ist viel liberaler in der Frage als die Gesundheit. Das heißt, das ist überhaupt nicht ausgemacht. Also wenn Sie tatsächlich eine sozusagen umfassende Meinung der Kommission haben wollten, das ist ja ein Riesenapparat von allen Generaldirektionen, dann wäre das gar nicht so klar, dass die in die eine oder andere Richtung aus. Es kommt also auch darauf an, mit wem Sie da sprechen. Ja, gut, auf jeden Fall diese Tendenzen, die ja letztendlich eine Staatenpraxis zum Ausdruck bringen, die muss man natürlich auch in der Interpretation berücksichtigen. Und nochmal, Lissabon-Urteil, da muss ich auch auf die Souveränität liberaler Rechtsstaaten Bezug nehmen dürfen. Wenn eine Gesellschaft in einem Aushandlungsprozess, der sich ja einer parlamentarischen Mehrheit zeigt, das ist ja nun mal unsere Souveränität, die vom Volke ausgeht, im Parlament eben jetzt zum Ergebnis kommt, wir müssen da was ändern, wir müssen da liberalisieren, kann es doch nicht sein, dass man per Ordre de Mufti sagt, das Völkerrecht verbietet es, aber und deswegen können wir es nicht machen. Also das ist jetzt nicht mein Verständnis von rationaler Politik, auch gegen Vorschriften, die vielleicht ja auch geändert werden müssen. Es ist ja so, wir sind uns ja eigentlich alle einig in diesem Bereich, dass das Völkerrecht geändert werden muss. Das ist auch die Position der Bundesregierung. Es gibt sogar Stimmen in der Bundesregierung, die sagen, wir müssen das machen, was Bolivien damals gemacht hat. Wir treten einfach aus und treten dann vielleicht wieder ein im Vorbehalt. Das ist natürlich nicht die Mehrheitsmeinung in einer so breiten Koalition wie die Ampel. Aber es ist keineswegs so, dass die Regierung und auch viele Fachleute froh sind über dieses völkerrechtliche Regime. Wir würden das alle gern reformieren, nur wir müssen halt Realisten sein. Das wird bestimmt von Staaten wie China und Russland. Mit den USA ist es eine sehr differenzierte Position. Und genauso ist die politische Aufgabe natürlich, den Rahmenbeschluss, den wir gerade hier diskutiert haben, zu reformieren. Und das wird auch gefordert. Dieser politische Prozess wird auch in die Wege geleitet. Aber Sie wissen selbst, wie da auch die Mehrheitsverhältnisse und die unterschiedlichen Meinungen der Staaten, der Mitgliedstaaten der EU sind.
Ich versuche mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, so aus der etwas, würde ich sagen mal, Vogelperspektive eines Nicht-Völkerrechtlers. Also wir haben also auf jeden Fall sowohl in dem Rahmenbeschluss auf europäischer Ebene als auch in den völkerrechtlichen Verträgen deutliche Interpretationsspielräume, die hier sicherlich die Möglichkeit lassen würden, auch anders zu agieren, als es jetzt die Ampel tut. Insofern ist es, muss man es vielleicht jetzt einfach als eine politische Entscheidung hinnehmen, dass der politische Wille derzeit dann doch nicht stark genug war, um hier den mutigen Weg zu gehen, den man eigentlich gehen wollte. Es gibt Interpretationsspielräume jetzt konkret, was den Rahmenbeschluss angeht, dann bei der Auslegung des Begriffs der Berechtigung in der deutschen Fassung, wie Sie sagen. Es gibt die weitere Frage, wie sich das denn eigentlich überhaupt auf der verfassungsrechtlichen Ebene verhält mit dem Eingriff in die Privatsphäre, Artikel 7 und der Verhältnismäßigkeit, wenn man davon ausgehen kann, dass die, was Cannabis angeht, jedenfalls doch die Verbotspolitik und Kriminalisierungspolitik also nicht erfolgreich war und es doch vieles gibt, was dafür spricht, hier andere Wege zu gehen, auch im Hinblick auf internationale Entwicklungen. Jetzt wollte ich noch mal zum Schluss kurz zu sprechen kommen auf ein Gutachten, das Sie kennen bereits und wo Sie bereits Gelegenheit hatten, da einen Blick hereinzuwerfen. Wir haben uns kurz hier vor der Aufnahme darüber unterhalten. Eine Metastudie zu den Auswirkungen der Liberalisierung von des Cannabishandels und Konsums in den Ländern, in denen liberalisiert worden ist. Das ist ja dann eine nicht ganz unwesentliche Frage, wenn man, also nochmal Stichwort milderes Mittel, wenn man dann auch zu der Bewertung kommt, ob denn eigentlich überhaupt das Repressionsregime, was wir jetzt haben, ob das überhaupt geeignet und verhältnismäßig ist, um hier den, also die gewünschten Erfolge, nämlich die Suchtbekämpfung zu erreichen im Cannabis-Bereich. Was hatten Sie Gelegenheit da diesem, vielleicht erzählen Sie kurz über das Gutachten oder über diese Studie und was sich da aus der Studie so entnehmen lässt?
Genau, das ist eine Studie, die Herr Minister Lauterbach in Auftrag gegeben hat bei dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, die mir vorliegt. Da gibt es, das ist eine in englischer Fassung abgefasste Studie von 160 Seiten und die Kollegen, über 10 Forscher haben da mitgearbeitet, haben die Studien in Ländern, die liberalisiert haben, insbesondere Kanada, USA, also dort die betreffenden Teilstaaten und Uruguay, sich angesehen und haben 164 Studien gefunden. Ja, Sie können sich denken, dass natürlich ganz viele zu Kanada, USA, zu Uruguay gab es da nur eine, aber immerhin so ein kleines Land.
Ist auch nur ein kleines Land,
aber ja. Trotzdem eine beeindruckende Zahl von 164 Studien. Insofern, wie Sie richtig sagen, eine Meta-Analyse. Man hat nämlich nicht selbst empirisch untersucht, sondern hat sich die Studienlage angesehen zu den besonders interessierenden Fragen, insgesamt 6, aber ich möchte jetzt vereinfacht darstellen, nämlich einmal ist ja die Frage, die die Öffentlichkeit interessiert, was passiert mit dem Konsum und natürlich dann besonders der Fokus auf die Jugendlichen und Heranwachsenden und zum anderen, was passiert mit dem Schwarzmarkt. Ja, da kann man jetzt nochmal Subfragen stellen, weil man kann sich zum Beispiel fragen, wie ist das Konsumverhalten der Erwachsenen gegenüber den Jugendlichen und Heranwachsenden, das kann man auch nochmal differenzieren. Und sie haben neben dieser Studienanalyse, durch diese neue Studie, hat man auch Experten befragt. Aber das waren eigentlich nur 5 Experten, letztendlich besonders aus den USA und Kanada, und hat denen Fragebögen geschickt, hat insofern also nochmal etwas über die Studien hinaus. Und was da jetzt rausgekommen ist, um das jetzt kurz zusammenzufassen, ist ehrlich gesagt nicht besonders überraschend. Also erstmal muss man vielleicht nochmal 2, 3 Vorbehalte machen. Erstens müssen Sie ja immer unterscheiden zwischen kurzfristigen Effekten und mittel- und langfristigen Effekten. Und wenn die Liberalisierung erst sehr kurz eingetreten ist, dann hat man natürlich noch nicht wirklich valide Ergebnisse, weil sich das weiterentwickeln kann. Sie können sich das ganz einfach von der Plausibilität her vorstellen. Wenn Sie einen legalen Markt haben, zum Beispiel von Cannabis, dann muss der sich ja erstmal gewöhnen, dieser Markt. Und die Konsumenten müssen sich daran gewöhnen, sie können jetzt ab morgen Cannabis kaufen wie eben Alkohol, ja? Und dann wird natürlich mit der Zeit dieser Gewöhnung, wird natürlich dieser Stoff etwas stärker verbreitet. Der wird ja gesellschaftlich auch akzeptierter. Und dann steigt natürlich der Konsum. Das kann man generell so sagen. Und die Frage ist dann, und das ist eben, das weist auf ein großes Dilemma hin, wenn wir natürlich sagen, wir wollen gerade bei den Jugendlichen und Heranwachsenden das natürlich verhindern. Und deswegen machen wir Altersgrenzen. Deswegen haben wir quasi für die, da kann man ja drüber streiten, sagen Sie, die Grenze ist 18, die Grenze ist 21, haben wir die gleiche Verbotspolitik für diese Gruppe. Und das hat wieder Effekte für den Schwarzmarkt, ja. Also es ist eigentlich, ein bisschen ein zirkuläres Geschäft. Die Jugendlichen und Heranwachsenden, die müssen sich ja dann weiter ihre Drogen vom Schwarzmarkt besorgen. Außer der große Bruder, der schon 22 ist, gibt der kleinen Schwester, die noch unter dem Alter ist, die Droge. Was soll der machen? Der wird ja nicht sagen, liebe Schwester, holst dir vom Schwarzmarkt, von deinem alten Dealer. Der wird's ihr wahrscheinlich geben. Aber das Problem, da kommt man nicht drum rum. Und dann ist natürlich die Entwicklung, wenn Sie das jetzt zum Beispiel auf 5 Jahre betrachten, da ist ja der Jugendliche dann inzwischen in diesem Alter, wo er sich die Drogen selbst besorgen kann. Und das wiederum wirkt sich auch auf den Konsum aus. Also, und dann muss man als zweiten Vorbehalt sehen, dass natürlich die Regelungen extrem unterschiedlich sind. Also das kanadische Modell zum Beispiel, was eine volle Liberalisierung vorsieht, lizenziert, das wäre ja noch weitergegangen als unser erstes Modell, was jetzt gar nicht mehr auf dem Tisch liegt, das ist ja gar nicht vergleichbar. Und die US-Staaten haben auch ganz unterschiedliche Regulierungsmodelle. Es geht ja immer um Formen der Regulierung. Und insofern vergleicht man ein bisschen Äpfel und Birnen. Also man muss sich ja dann immer überlegen, was folgt daraus für Deutschland unter dem Modell, was eben jetzt gesetzgeberisch vielleicht umgesetzt wird. Das ist das zweite Problem. Und was jetzt den Schwarzmarkt angeht, da kommen die auch zu dem Ergebnis, dass generell gesagt natürlich der Schwarzmarkt zurückgedrängt wurde, aber das natürlich auch abhängig davon ist, wie weit ich liberalisiere. Das ist ja auch ganz logisch und plausibel. Wenn ich ganz freigeben würde, ja, also wenn ich ganz freigeben würde und gleichzeitig über den Preis kompetitiv bin, also sozusagen einen Preis unter dem Schwarzmarktpreis anbiete, was zum Beispiel gegen die Steuerbesteuerung spricht, dann werde ich natürlich den Schwarzmarkt weiter zurückdrängen. Also die haben so mehrere Faktoren. Warum gehen Leute sich wo Drogen kaufen? Also sie können sich auch fragen, warum gehen sie zu Alnatura oder warum gehen sie zu Aldi? Das eine ist der Preis, das andere ist die sogenannte Convenience. Ist Aldi für mich näher oder Alnatura? Komme ich da mit dem Fahrrad hin? Wie komme ich da hin? Ja? Also wie verfügbar ist die Droge? Und das ist sehr interessant. So in Staaten wie Kalifornien, oder Sie haben eben ja New York erwähnt, an wie vielen Shops kommen Sie vorbei? Wenn Sie da aus Ihrem Hotel gehen, ist es für Sie einfach, diese Droge legal zu erwerben? Oder müssen Sie weite Wege gehen und sind Sie vielleicht schneller auf dem Schwarzmarkt? Also es gibt verschiedene Faktoren, die das Verhalten des Konsumenten, des Users dann beeinflussen. Insofern ist man in einem Dilemma, weil wenn man sagt, wir wollen Gesundheitsschutz, wir wollen eigentlich Konsumerhöhung vermeiden, obwohl es natürlich immer Konsum unter einer sauberen Droge wäre. Wir haben nicht das Problem der Kontamination des verschmutzten Stoffes und wir haben auch nicht das Problem, dass Menschen mit dem Schwarzmarkt in Kontakt kommen, wenn sich die Droge legal erwerben. Wir wollen also Konsum vermeiden. Das bedeutet aber gleichzeitig, wir geben dem Schwarzmarkt mehr Raum. Und das ist letztendlich eine Abwägungsfrage. Also was ist da der richtige Kompromiss? Was ist da die richtige Dosis? Irgendwie kann man nicht alles haben, ja. Das ist eben die Problematik. Und insofern ist für mich jetzt, nachdem ich die Studie gelesen habe, das ist für mich alles plausibel, was die sagen, ist aber auch nicht überraschend. Also man hätte die Studie auch nicht machen müssen. Und sie ist eben nur begrenzt vergleichbar, weil sie von Situationen der Regulierung ausgehen. Keine dieser Situationen entspricht dem, was wir in Deutschland machen werden. Und vor allem, keine befindet sich in einer supranationalen Organisation wie der EU, das kommt ja auch noch dazu, hat also andere Regeln der Warenverkehrsfreiheit und so weiter, der Grenz Schengen, ja, also grenzüberschreitender Verkehr ist frei und so weiter. Also das ist sozusagen zur Relativierung noch zu berücksichtigen.
Herr Amos, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch danken, bei dem ich auch mal wieder eine ganze Menge Neues gelernt habe. Vielen herzlichen Dank nach Göttingen.
Sehr gerne, sehr gerne. Und noch schönen Aufenthalt in USA.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.